Anni Magnuna, ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 9. Februar 2015. Die Sonne scheint warm auf deine Haut. Du stehst auf einer Dachterrasse im Herzen von Marrakesch. Dein Blick schweift über die Flachdächer, die Minarette, das Treiben auf den Straßen, doch du nimmst das alles kaum wahr. All deine Aufmerksamkeit gilt dem, was weit hinter der Stadt liegt. Den schneebedeckten, im Sonnenlicht funkelnden, wunderschönen, majestätischen Bergen des Atlasgebirges. Eine tiefe Sehnsucht breitet sich in dir aus. Dein Herzraum wird ganz warm. Du hörst den Ruf und folgst ihm widerstandslos. Am nächsten Morgen sitzt du im vollen Minibus. Irgendwie hast du es geschafft, im chaotischen Kleinbus-Taxistand neben der Medina das richtige Fahrzeug zu finden. Nur noch wenige Minuten und ihr werdet am Fuße des Toubkal ankommen, dem höchsten Berg Marokkos mit 4.165 Metern. In Imlil, dem letzten Dorf, bevor der Wanderweg beginnt, auf 1.700 Höhenmetern, liegt noch kein Schnee. In den Häusern, die sich wie an einer Perlenkette entlang der Straße aufreihen, kann man zahlloses Wander- und Kletterequipment ausleihen, sowie Guides für den Aufstieg organisieren. Du bist kein Freund von geführten Touren. Wo bleibt denn da der Spaß? Die Unabhängigkeit, die freiheitliche Ungewissheit. Im Bus lernst du einen Marokkaner kennen, Abdul, der ebenfalls vorhat, allein nach oben zu wandern. Ihr beschließt, euch zusammenzutun. In einem der Läden leihst du nur das Nötigste, Steigeisen und eine Eisaxt. Los geht's. Der Anfang des Weges ist weitgehend unspektakulär. Durch eine kleine Gasse gelangt man schnell an den Rand des Dorfes und überquert ein riesiges Geröllfeld. Der Weg ist nicht ganz klar erkennbar. Du bist froh, deinen marokkanischen Begleiter an deiner Seite zu haben, der einen alten, auf einem Esel reitenden Mann nach dem richtigen Weg fragen kann. Aus der Weite stellst du fasziniert fest, wie gut sich die Lehmhäuser des Dorfes in die felsige Umgebung einfügen. Hinter dem Geröllfeld, das alle erdenklichen Grauschattierungen präsentiert, beginnt sachte der Anstieg, der ab hier immer und immer steiler werden wird. Wie gut, dass du davon hier noch nichts weißt. Fröhlich und motiviert lauft ihr weiter. Noch immer ist kein Schnee zu sehen. Die Gipfel sind fern und verstecken sich hinter Hügeln und Wolken. Als der Weg von Schnee und Eis immer rutschiger wird, macht ihr eine Pause. Esst Datteln und Mandeln, schaut hinab in das Tal, das bereits deutlich unter euch liegt, und schnallt die Steigeisen an euren Schuhen fest. Du hast deine ganz normalen Winterschuhe aus Deutschland an. Wanderschuhe sind das eigentlich nicht, doch das Leder ist recht robust und du hast sie gestern Abend sogar nochmal eingefettet. Deutlich merkst du, wie mit jedem Höhenmeter, den ihr überwindet, die Luft dünner wird. Für die Langsamkeit eurer Bewegungen atmest du verhältnismäßig schnell. Es ist ein wunderschöner Tag. Der Himmel ist blau. Die Sonne wird hellweiß vom Schnee reflektiert und bis auf ein paar Raben, die sich hier und da auf den knorrigen Ästen der letzten Bäume niederlassen, hört man nur das Knirschen eurer Schritte im Schnee und das Knarzen eurer Rucksäcke. Du verlierst das Zeitgefühl. Immer deutlicher spürst du das Gepäck auf deinem Rücken. Die Sonne verschwindet hinter einer Wand dunkelgrauer Wolken. Eine Stunde später seid ihr mittendrin in diesen Wolken. Dichter Nebel, wohin man auch schaut. Die Kälte und Feuchtigkeit kriecht in deine Kleidung, setzt sich auf deine Haut. Du bist unglaublich erleichtert, als du einige Stunden später die beiden Schutzhütten siehst, die eure Herberge für die Nacht sein werden. Ihr erreicht sie kurz vor Sonnenuntergang. Ihr entscheidet euch für die zweite Hütte. Sie ist weniger komfortabel, dafür deutlich billiger. Es ist alles da, was man braucht, aber mehr auch nicht. Oben gibt es drei Schlafräume, in denen die Hochbetten dicht gedrängt aneinander stehen. Du erspähst ein freies Bett, wirfst deinen Rucksack drauf. Oh, sorry, sagt jemand hinter dir. Ein sportlicher Typ mit dunklem Teint lächelt dich entschuldigend an. Du kannst in diesem Raum nicht schlafen. Wir sind ja ein Bergsteigerteam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und trainieren gerade für den Aufstieg des Mount Everest. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Eine Frau in unserem Schlafsaal, das geht einfach nicht. Du bist eher belustigt als verärgert und ziehst schulterzuckend in den nächsten Raum. Unten wird gerade das Essen zubereitet. Scheinbar bist du die Einzige, die sich ihre eigene Nahrung hierher mitgebracht hat. In der Küche wirst du nett willkommen geheißen. Kochst deine Nudeln, packst eine Dose Fisch obendrauf, fertig. Es schmeckt nicht. Aber du bist hungrig, also ist es quasi vorzüglich. Die Stimmung in der Hütte ist fröhlich und ausgelassen. Neben den jungen Männern aus den Emiraten gibt es eine französische und englische Wandergruppe sowie einzelne Paare aus aller Welt. Du und Abdul sind die einzigen, die ohne Guide unterwegs sind. Alle gehen früh ins Bett. Den Aufstieg zum Gipfel beginnt man noch vor Sonnenaufgang. Die Nacht ist kalt. Du bist dankbar dafür, dass die Betten so eng stehen und die Körperwärme der anderen zumindest ein bisschen den Frost der Außenwände von dir abhält. Am Morgen fühlt sich dein Gesicht geschwollen an. Deine Augen sind erstaunlich klein. Berührungen auf deiner Nase spürst du nicht. Die Haut ist eine harte Kruste. Völlig unbemerkt hast du dir beim gestrigen Aufstieg den heftigsten Sonnenbrand deines Lebens geholt. Egal, darum kümmerst du dich später. Abdul wartet schon auf dich. Draußen werden dir immer wieder erstaunte Blicke zugeworfen. Ein Wanderer fragt dich, ob du sicher gut genug ausgerüstet bist. Erst jetzt fällt dir auf, dass alle anderen zumindest richtige Wanderschuhe tragen, eine Skihose und eine Winterjacke, dazu wasserabweisende Handschuhe und eine Mütze. Du trägst deine ungefütterten Lederwinterschuhe, eine flauschige Leggings, darüber eine Jogginghose, ein Rollkragenpullover, darüber eine Regenjacke mit Daunenweste. Deine Handschuhe sind zwar dick, aber sowohl wasser- als auch winddurchlässig. Um deine Mütze, die dir ständig von den Ohren rutscht, hast du einen Turban gebunden, mit dem Tuch, das du dir letzte Woche gegen den Sandsturm in der Wüste gekauft hast. Du fühlst dich bestens vorbereitet. Das Wetter ist noch mieser geworden als am vorherigen Abend. Die Wolken hängen tief. Von den Gipfeln ist nichts zu sehen. Der Wanderweg führt in Schlängellinien den steilen Berg hinauf. Nach einigen Minuten beginnt es zu schneien. Bald habt ihr die französische Reisegruppe eingeholt und folgt ihnen auf dem schmalen Pfad. Bereits jetzt spürst du deine Zehen nicht mehr. Ständig bist du außer Atem, obwohl ihr fast in Zeitlupe einen Fuß vor den anderen setzt. Ihr seid inzwischen deutlich über 3000 Höhenmetern. Abdul scheint noch mehr zu leiden als du. Ihr macht viele Pausen, aber nur kurz. Stillstehen ist zu kalt. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Abdul beschließt, umzukehren. Erleichtert gehst du mit ihm. Schon nach wenigen Metern habt ihr den Pfad verloren. Durch die Wolkendecke gibt es keinen Schatten und die Schneelandschaft verliert jede Plastizität. Glücklicherweise seht ihr noch die Umrisse der Schutzhütten und wisst, wo ihr hin müsst. Zurück in der Hütte beschließt Abdul, direkt weiter zu wandern, um am Abend wieder in Marrakesch zu sein. Du bleibst, wartest darauf, dass deine Füße auftauen. Plötzlich verschwinden die Wolken, lösen sich einfach auf. Der Himmel ist wieder blau und klar und in der Sonne funkelt alles um dich herum wie 1000 Diamanten. Das gibt dir neue Energie. Du wanderst einen anderen Pfad entlang, genießt das ziellose Umherstreifen, verlässt einmal den Weg, sackst bis zur Hüfte im Schnee ein, kämpfst dich rauf, hast die Lektion gelernt und bleibst nun doch lieber auf dem Weg. Zurück in der Hütte ist dort fast niemand, außer einem Leiter der Gruppe aus den Emiraten. Er ist verletzt und wartet auf den Hubschrauber vom Militär. Ein paar Tage zuvor hatte sich eine Wanderin kurz vorm Gipfel den Fuß verstaucht und konnte nicht weiter wandern. Als der Hubschrauber, der sie abholte, wieder losfliegen wollte, kam eine so heftige Windböe, dass der Hubschrauber an den Berg gedrückt wurde. Kaputte Kiste. Den Insassen passierte dabei zum Glück kaum etwas. Der Pilot wurde jedoch am Bein verletzt. Alle Guides gingen auf den Berg, um ihn und die Frau hinunterzutragen. Leider war der Pilot über die Maßen dick und der Guide aus den Emiraten verrenkte sich beim Hinabtragen den Rücken. Ihr unterhaltet euch nett. Du bist froh über die Gesellschaft, erzählst ihm von deinem Dilemma mit dem Sonnenbrand, den kalten Füßen, dem Wunsch, es doch noch bis zum Gipfel zu schaffen. Bevor er abfliegt, schenkt er dir seine Sonnenbrille, ein paar extra dicke Wandersocken und ein Snickers-Riegel. Was für ein guter Mensch. Diese Dinge sind natürlich unglaublich praktisch, geben dir aber in erster Linie wieder Motivation. Am Abend lernst du ein sehr nettes belgisches Paar kennen. Sie geben dir ein paar wärme Einlegepads für die Schuhe und bieten dir an, mit ihnen gemeinsam am nächsten Tag den Gipfel zu erklimmen. Du bist ihnen sehr dankbar und stimmst zu. Der Tag beginnt wieder sehr früh. Du bist aufgeregt. Wirst du es heute bis nach oben schaffen? Immerhin das Wetter spielt mit. Klarer Himmel, keine einzige Wolke in Sicht. Was du noch nicht weißt, je klarer der Himmel, desto eisiger der Wind. Früh genug wirst du das feststellen. Wieder geht es den steilen Hang hinauf. Es ist wieder enorm anstrengend, aber es geht. Bis ihr an die Kante kommt. Der Weg geht nun auf dem Bergkamm weiter. Dieser Wind, war dir jemals bewusst, wie viel Kälte Wind transportieren kann? Er beißt, er sticht in deine Haut, in deine Augen. Im Tuch, in das du inzwischen dein gesamtes Gesicht eingewickelt hast, gefriert dein Atem augenblicklich. Auf beiden Seiten fällt der Berg schluchtartig hinab. Jetzt bloß nicht die Konzentration verlieren. Ihr geht vorbei an dem zerdrückten Helikopter. Dann, endlich, du spürst weder deine Füße noch deine Hände. Deine Wangen, deine Lippen, deine Ohren, alles taub von der Kälte des Windes. Erreicht ihr den Gipfel des Tubkal. 4.165 Meter über dem Meeresspiegel erblickst du eine irreale Welt spitzer, weißer Bergkuppen, die immer wieder schroff in die Tiefe führen und von ebenfalls weißen Wolken liebevoll umspielt werden. Im Westen kannst du sogar bis zur sandfarbenen Ebene der Wüste schauen. Du nimmst dir nur wenige Sekunden Zeit für die Schönheit dieses Anblicks. Du musst raus aus diesem Wind. Auch deine belgischen Freunde haben glücklicherweise kein Bedürfnis, länger auf dem Gipfel zu verweilen. Auf dem Rückweg kommt ihr bald zu einer Verengung des Pfades, an der links eine Wand aus hellem Fels den Weg begrenzt und rechts ein ca. 20 Meter breiter, schneebedeckter Hang zu einer 90-Grad-Kante führt. Du kannst dich beim besten Willen nicht daran erinnern, hier beim Aufstieg vorbeigekommen zu sein. An einer Stelle geht der nackte Fels über den Pfad. Die Steigeisen an deinen Schuhen mit diesen kleinen Metallkrallen geben dir enorme Stabilität im Schnee. Aber hier, wo sie nirgendwo hineinsinken können, fühlst du dich mit ihnen vollkommen haltlos. Du bist ausgepowert. Dir ist so kalt. Du bist verzweifelt. Wie soll denn der Schritt über diesen verdammten Felsen möglich sein? Am liebsten würdest du einfach stehen bleiben, das Weitergehen verweigern. Aber dann erfrierst du. Eigentlich hast du keine Wahl. Und wenn du ausrutschst, dann hast du 20 Meter, um irgendwie diese völlig sinnlose Eisaxt in den Schnee zu rammen. Sonst war's das. Okay. Atmen. Alle anderen schaffen es doch schließlich auch. Du suchst dir zwei Felsbrocken an der Wand, an denen du dich mit deinen Händen festhalten kannst. Vor allem mit deiner rechten Hand fühlst du dich sehr stabil. Los geht's. Du setzt den Schritt, stehst unsicher auf dem felsigen Boden und dann, ohne Vorwarnung, bricht der Stein in deiner rechten Hand vom Fels ab und für den Bruchteil einer Sekunde verlierst du das Gleichgewicht. Es ist eine wirklich sehr lange Millisekunde. Tausend Gedanken und Bilder peitschen durch deinen Kopf. Und dann findest du es wieder. Dieses wunderbare, wundervolle, absolut liebenswerte Gefühl von Gleichgewicht und Stabilität. Und gehst weiter. Und weiter. Die Sonne wird langsam wärmer. Unterhalb des Bergkammes ist der Wind kaum noch spürbar. Das Laufen ist so leicht. Du spürst wieder deine Hände. Auch deine Zehen kommen zurück ins Leben. Du unterhältst dich mit den Belgiern, ausgelassen. Ihr lacht viel. Zurück in der Schutzhütte verschlingst du den Snickers-Riegel, sitzt am Feuer, saugst die Hitze in dich ein. Eine lange Pause gibt es nicht. Ihr wandert direkt weiter, bis ihr kurz vor Anbruch der Dunkelheit in Imlil ankommt. Ihr teilt euch ein Taxi nach Marrakesch. Einen Abend später stehst du am Atlantik. Du fühlst dich leicht. Die Sonne ist warm auf deiner nackten Haut. Und du lauschst dem beruhigenden Rhythmus der unendlichen Wellen. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.